Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Fährst du Ski?
Ich stand schon mal auf Skien.
Ja?
Ja. Ich habe da ein bisschen Angst vor mir selbst, weil wenn ich richtig Ski fahren will, dann will ich das auch schnell und da habe ich einfach Angst vor mir selbst.
Und der Körperklaus in dir sagt, Vorsicht.
mein Kopf ist einfach schneller als mein Körper. Das ist oft in meinem Leben so.
Kenne ich das Problem tatsächlich. Wenn ich mich an meinen alten Schulunterricht zurückerinnere, fühle ich mich manchmal auch so. Ja, aber darauf wollte ich gar nicht raus. Mhm. Aber bist du schon mal gemeinsam in einer größeren Runde in so einem Bus ins Skigebiet gefahren?
Ins Skigebiet weiß ich nicht, aber vom Flughafen kenne ich das. Die werden auch immer ganz schön vollgepresst, die Busse.
Ja, nur beim Skigebiet ist es ein bisschen anders, weil du steigst ein morgens, machst dir vielleicht Sorgen, wie werden die Pisten sein, wie sind die Schneeverhältnisse. Mhm. Also du bist noch sehr komplex in der Birne unterwegs, ja, und in deinen Gedanken und Strukturen.
Und dann kommt der erste Schnaps.
Genau, und dann gehst du Skifahren und dann gehst du erstmal ins Après-Ski-Set und wenn du zurückfährst und du steigst aus dem Bus raus, ist alles ganz einfach.
Alles ganz einfach, ja. Keine Sorgen mehr.
Und das Tolle ist, am nächsten Morgen fühlst du dich, als hätte ich einen Omnibus angefahren.
Sehr gut.
So, und jetzt sind wir beim Thema.
Da hast du meine Bitte, kein Buswortspiel in die Einleitung einzubauen, voll erfüllt.
Wir haben jetzt sehr viele Gedanken gemacht, wie ich das noch reinbekomme, Tobi, für dich.
Danke.
Damit ist das Thema klar für den heutigen Tag.
Genau, wir reden über den allseits bekannten omnipräsenten Omnibus, den uns die Europäische Kommission beschert hat sozusagen, obwohl gar nicht Weihnachten ist. Ich glaube, viele haben darauf gewartet, dass da was kommt. Es war bekannt, dass es Erleichterungen geben soll. Die Frau von der Leyen hat sehr früh angekündigt, dass es ja einfach mehrere Erleichterungswellen geben soll, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht. Und dann ist es so langsam übers Wochenende durchgesickert, bevor dann die Veröffentlichung stattgefunden hat. Und ich glaube, mit dem Schlag hat dann keiner so richtig gerechnet, was da kam. Es ist danach schon, glaube ich, viel berichtet worden, viel drüber gesprochen worden. Wir haben uns jetzt auch mit Absicht mal eine Woche noch Zeit genommen, durchzuatmen. Vieles ist noch nicht bekannt, noch nicht sicher. Werden wir im Einzelnen drauf eingehen. Aber ich denke, wir sollten einfach mal drauf gucken, was ist da vorgelegt worden, über was wird da jetzt eigentlich diskutiert. Ja, und welche Auswirkungen hatten das auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung?
Definitiv ein super spannendes, gleichzeitig auch frustrierendes Thema für viele. Sowohl auf Unternehmensseite als auch auf WP-Seite. Ich glaube, man hat sich jetzt jahrelang darauf vorbereitet. Mhm. Der Druck war jetzt am Ende schon deutlich gestiegen und war sehr hoch, dass man da jetzt zumindest mal anfängt. Jetzt werden die belohnt, die gar nichts gemacht haben. Die freuen sich natürlich wie Bolle. Ich kann es ja auch verstehen, gerade als Unternehmen, das war schon echt ein großes Thema. Aus meiner persönlichen Sicht auch total gerechtfertigt, das ein bisschen zu adjustieren und auch gerade für den deutschen Mittelstand einfacher zu machen, weil das schon echt sehr groß war. Nichtsdestotrotz vom zeitlichen oder von dem Zeitpunkt, da habe ich gehört, der 26. Februar wird nicht mehr vergessen werden in der WP-Branche, fand ich auch irgendwie einprägsam. Natürlich deutlich zu spät. Die Planungssicherheit, die man vermeintlich gehabt hat, wurde jetzt ja komplett revidiert. Jetzt sind wir mal gespannt, was rauskommt. Das sind alles Mutmaßungen, was durch dieses ganze parlamentarische Verfahren noch durchgehen wird und was nicht. Nichtsdestotrotz ist jetzt mal aus einer WP-Sicht der Anwenderkreis sehr stark reduziert worden.
Das stimmt,
ja. Und im Worst Case tatsächlich wird es vielleicht dazu führen, wenn es so bleibt, dass es eine weitere Zunahme der Konzentration geben wird, weil sich natürlich dieser Aufwand, diese Schulungs-, diese methodischen Freistellungen, die da drauf kommen werden, für ein Mandat natürlich schwer irgendwie abbilden lassen in kleinen Kanzleien. So, jetzt hoffen wir mal, dass da irgendwas passieren wird, was nicht so dramatisch wird.
Genau. Aber jetzt gehen wir es doch einfach mal im Einzelnen durch. Du hast es schon erwähnt, am 26. Februar war es soweit, das erste Paket wurde veröffentlicht, beziehungsweise wurde veröffentlicht, dass es zwei Pakete so ein bisschen geben soll. Das eine Paket kümmert sich einmal um die zeitliche Verschiebung der Berichtspflicht, da werden wir gleich auch drauf eingehen. Und dann gibt es noch das zweite Paket sozusagen, das vor allem den Anwendungsbereich der CSRD und dann auch den Inhalt der ISRS insbesondere ja anpassen wird oder einen Vorschlag entwickelt, was anzupassen ist.
Ja.
Genau. Ich denke, die große Änderung, die einfach diskutiert wurde oder die von den allen mitbekommen haben, ist, dass der Anwendungsbereich der CSRD jetzt eben nicht mehr unter anderem auch auf große Kapitalgesellschaften, also auf die bekannten Größenklassen des HGB abzielen soll, sondern dass eine neuer Schwellenwert geschaffen wurde, ein einheitlicher Schwellenwert, der auch nicht mehr unterscheidet, ob ich kapitalmarktorientiert bin oder nicht. Es geht letztendlich nur noch darum, in Anführungszeichen, habe ich 1000 oder mehr Beschäftigte in meiner Gruppe oder in meinem Unternehmen. Und dann gibt es noch Größenklassen von 50 Millionen Euro Umsatz und 25 Millionen Euro Bilanzsumme. Jetzt kann man sagen, wer hat denn bei 1000 Beschäftigten keine 25 Millionen Bilanzsumme oder keine 50 Millionen Umsatz? So viele wird das nicht betreffen, aber es mag Einzelfälle geben, die dann aufgrund dieser ja Umsatz- oder Bilanzsummengrößen dann doch noch nicht über die Schwellenwerte kommen sozusagen.
Also da bin ich ja wirklich mal gespannt auf die Unternehmen. Also gerne mal schreiben, gerne anonymisiert, falls jemand ein Beispiel hat. Mir fällt jetzt spontan gerade keins ein. Wir haben gestern mal ein bisschen sinniert. Ich bin mal gespannt, was da kommen wird. Genau, diese 1000 Beschäftigten kennen wir in dieser Form gar nicht.
Ja.
Aus der bisherigen Größenklassenkriteriumsbestimmung und so weiter. Diese 1000 Beschäftigten kommen ursprünglich aus der CSDDD, aus dieser Lieferkettengesetz im europäischen, das jetzt dort eingeführt wird. Was man noch kannte, waren die 500 Arbeitnehmer bei kapitalmarktorientierten Unternehmen für die nicht finanzielle Erklärung. Jetzt sind es angehoben worden auf die 1000. Das bleibt abzuwarten, ob diese 1000 bestehen bleiben werden. Gestern Abend war ja die erste Diskussion über dieses Omnibus-Paket. Da war schon auch zu hören, dass die eine oder andere Partei gesagt hat, dass das so viel zu hoch sei und nicht mehr wirklich zielführend ist. Gerade auch, wenn man mal überlegt, es gibt ja schon einige CSRD-Berichte, insbesondere aus Dänemark. Also die sind schon weit voraus und die haben es ja auch schon umgesetzt und alles. Also ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wie das weiterführen wird. Schauen wir mal.
Ja, und die großen Profiteure jetzt erstmal, die eben nicht mehr aufstellungspflichtig sind automatisch, sind natürlich die großen Kapitalgesellschaften nach dem HGB, die eben jetzt eigentlich dann dran gewesen wären. Und auch das ganze Thema börsennotierte KMU, das irgendwann noch in naher Zukunft hätte kommen sollen, unter die Pflicht, ist damit auch erstmal weggefallen. Außer es gibt KMUs, die dann plötzlich 1000 Beschäftigte und mehr haben, was auch nicht anzunehmen ist unbedingt. Und die zweite Komponente, die dann dazu kam, neben dem Schwellenwert, wann wende ich an, ist auch eine Verschiebung der Erstanwendungszeitpunkte. Das ist dann so geplant, dass es eben nicht mehr das Geschäftsjahr 24 im Jahr 25 ist. Bin ich richtig? Nein, es ist Geschäftsjahr 25 gewesen.
Ja, so sehr ursprünglich. Ja. Aber wir werden dieses Jahr das erste Mal
drin. Genau, aber es wird zukünftig dann so sein, und das ist der Plan, dass man im Jahr 2028 für das Geschäftsjahr 2027 erstmalig aufstellen müsste, wenn man mehr als 1000 Mitarbeiter hat. Und dann im Jahr 2029 für das Geschäftsjahr 2028 dann noch weitere Drittlandunternehmen, die eben wesentliche oder erhebliche Wirtschaftstätigkeiten in der EU haben. Die müssen aber zusätzlich noch 450 Millionen Euro Umsatz erzielen. Also da ist noch eine weitere Grenze eingezogen. Das sei jetzt aber mal nur am Rande erwähnt. Aber die Kategorie gab es ja auch schon in den alten Standards, die wir kannten.
Da bin ich immer gespannt, welche Unternehmen das dann tatsächlich machen werden.
Das ist wirklich interessant, ja.
Also wenn du jetzt einen Shein oder einen Temu anrufst und sagst, sorry, muss in euer Nachhaltigkeitsbericht, dann gucken die dich wahrscheinlich auch an wie ein Auto. Was will der jetzt von mir?
Ja.
Aber diese Verschiebung um die 2 Jahre auf das Jahr 2028 für 2027 ist natürlich schon auch nochmal eine Erleichterung für alle, die jetzt weiter darunter fallen. Ehrlicherweise, die Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben, das, was wir gesehen haben und was ich gesehen habe, wie ich mit den Leuten gesprochen habe, die sind eigentlich auch schon sehr weit im Prozess.
Ja,
also die haben sich da schon relativ früh damit beschäftigt. Ja, die kriegen jetzt halt nochmal ein bisschen mehr Zeit. Freuen sie sich auch, ist auch wichtig, weil wir kommen jetzt ja gleich auf die fachlichen Anpassungen gleich zu sprechen, weil sich auch dort nochmal einiges verändern wird. Ja. Aber die große Frage ist, Tobi,
Ja, jetzt
an dich.
Vielleicht noch ein Punkt. Ich meine, die spannende Situation ist ja in Deutschland, wir haben noch keine nationale Regelung dazu. Für uns ist das ja wirklich eine Verschiebung. Aber ich meine, wenn wir jetzt ins europäische Ausland schauen, da waren Länder fleißig, haben die bisherige Verordnung oder die bisherige Richtlinie in nationales Gesetz umgewandelt. Die haben jetzt die absurde Situation, dass es jetzt eine Verpflichtung schon gibt. Ja, vielleicht auch schon Berichte veröffentlicht und geprüft wurden. Mhm. Und jetzt soll da plötzlich wieder eine Erleichterung kommen. Was machen die denn nächstes Jahr? Ja, also es ist irgendwie absurd in dem Punkt.
Ja, und witzig ist dann auch, wenn du vielleicht eine europäische Tochter hast und du bist ein deutsches Mutterunternehmen und oder du hast mehrere europäische Töchter mit mehr als 1000 Beschäftigten jeweils und du willst sie befreien, dann brauchst du ja auf deutscher Ebene wiederum diesen Nachhaltigkeitsbericht, den es aber im deutschen Gesetz gar nicht gibt. Mhm. Also das ist alles irgendwie komplett strange und ich glaube, das wird noch zu sehr viele Fragezeichen führen, die man noch gar nicht abschätzen kann.
Genau. So, jetzt hattest du eine Frage, Urs.
Ja, Tobi. Und zwar, wir sprechen hier immer über die Beschäftigten. Mhm. Was sind denn Beschäftigte?
Ja, das, es gibt keine eigene Definition in CSRD dafür. Das war aber auch schon, also ist jetzt nicht ein neues Problem, ja, aber auch für diese 1000 wurde jetzt bisher keine klare Definition gefunden in den CSRD oder keine getroffen in den CSRD bisher. Man geht dann irgendwie auf den Arbeitnehmerbegriff. Ja, da gibt es im Europarecht irgendwie eine EuGH-Definition, die mal gefällt wurde. Das ist auf Arbeitsverhältnisse ankommt, die maßgeblich sind. Und es gibt dann objektive Kriterien. Da geht es dann um die Leistungserbringung nach der Weisung. Also wer weist eigentlich die Leistungserbringung an? Wer kann die Zeit definieren? Und ja, auch die Vergütung. Ja, wie ist die Form der Vergütung? Und von wem kommt die eigentlich? Das ist natürlich so die Punkte, auf das man das dann abstellt. Letztendlich muss man wohl davon ausgehen, es geht letztendlich um alle Angestellten des Unternehmens. Es geht auch natürlich um solche, die aktuell beurlaubt sind oder im Mutterschaftsschutz sind. Es gibt Teilzeitkräfte, logischerweise, die reinzählen. Aber es wird mit Sicherheit nicht um freie Mitarbeiter oder um Leiharbeitnehmer gehen, sodass die nicht mitzuzählen sind in die 1000. Auch da wird es mit Sicherheit noch spannende Fragen und Konstellationen manchmal geben. Aber ich denke letztendlich mit Menschenverstand, das sind ja das, was man normalerweise als Arbeitnehmer einfach beim Unternehmen auch zählt. Ich denke, wenn man da mal in den Anhang reinschaut, dann kriegt man ein gutes Gefühl, ob jemand drüber oder drunter ist.
Ja, ich denke, die wenigsten werden 1002 haben. Bin mal gespannt. genau, so jetzt haben wir darüber gesprochen, was so für neue Kriterienspellen oder Schwellenkriterien eingeführt werden, so rum, oder wurden oder werden sollen, sagen wir es so. Jetzt wäre mal die Frage, okay, was hat man denn inhaltlich verändert? Und da ist eben, wie du gesagt hast, schon an dem Wochenende vor diesem 26. Februar einiges durchgesickert. Und es waren einige Vorschläge drin, die insbesondere auf Vereinfachung im Hinblick auf Wertschöpfungskette, dann auf die ISS selber abzielen, aber auch die Prüfung, was uns betrifft, da werden wir jetzt ja auch gleich noch drüber sprechen, und das ESEF-Tagging. Wenn wir auf die CSRD schauen, dann gab es auch noch weitere Anpassungen für die Taxonomieverordnung und auch weitere Anpassungen für die CSDDD. Beginnen wir mal mit dem CSRD-Bericht. Mhm. So, was hat sich denn da jetzt oder was soll sich denn da jetzt ändern?
Ja, das ist auch nochmal wichtig. Genau, es ist noch nichts entschieden, auch in dem Fall wieder. Die wichtige Erkenntnis, die da kommen soll, in der ganzen Wertschöpfungskette haben ja alle immer ein bisschen gestöhnt, dass es zu einer indirekten faktischen Prüfungspflicht oder Aufstellungspflicht für kleine Unternehmen kommen könnte, weil im Rahmen der Wertschöpfungskette die großen Unternehmen ja letztendlich die Daten abfragen müssten bei den anderen Unternehmen und damit haben die am Ende eine faktische Verpflichtung, auch einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen. Und da ist es jetzt das Ziel, dass man einen neuen Standard schafft, ja, der dann noch zu schaffen ist, der einen maximalen Umfang angibt, den dann diese kleineren Unternehmen in der Wertschöpfungskette an die berichtspflichtigen Unternehmen melden müssen. Das heißt, für die indirekt betroffenen Unternehmen soll da ein gewisser Schutz eintreten, ja, dass klar ist, welche Daten die quasi zur Verfügung stellen müssen, bereithalten müssen und sich damit auch einfach ein bisschen darauf berufen können, wenn sie eben diesen freiwilligen Bericht haben. Schau da rein, mehr muss ich dir nicht geben.
Ja, genau. Und das ist super spannend auch, ja, weil man immer wieder gesehen hat, wie der Tobi richtig gesagt hat, es kamen immer wieder Anfragen, ja, über die Unternehmen große, mehrere hundert Seiten dicke Abfragen, Fragelisten für Nachhaltigkeitsthemen, da waren natürlich Unternehmen schon auch alle am Rande der Kapazität. Wenn man das einmal ausfüllen muss, okay, aber wenn ich es halt 30 Mal ausfüllen muss, dann wird es wohl schwierig. Deswegen ist der Gedanke, auf so einen einheitlichen Standard im Rahmen der Wertschöpfungskette abzuzielen, der jetzt ein bisschen gerade aktuell auf den VSME abzielt, mhm. Klammer auf, guter Webcast, der bald stattfindet, ja.
Können wir mal in die Shownotes packen, ja?
Ja, genau, den wir mal in die Shownotes machen können, den ich mit dem Alex zusammen mache. Genau, dieser VSME-Standard, der so ein bisschen als grundlegendes Werk dafür dienen soll. Wir haben den nochmal durchgearbeitet. Ist eigentlich ganz spannend, weil er auch relativ kurz und knapp ist. Ist nicht überfordernd. Den kann man auch wirklich mal machen, auch für seine eigene Strategie mal zu überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht.
Ja. Ist natürlich trotzdem, insofern, es soll keinen diesen Trickle-Down-Effekt, wie es immer heißt, der soll vermieden werden, aber wird natürlich nicht umgangen dadurch, weil ich muss ja trotzdem was bereithalten, aber halt in einem standardisierten Maß. Ich kann mich darauf verlassen, ja, was ich eben bereit haben muss und was nicht.
Ich glaube, das war so eins der wichtigsten Änderungen. Das zweite ist, dass die Datenpunkte und die Komplexität deutlich reduziert werden muss. Also wir haben das uns auch mal angeschaut. Es gab ja diese 1100 Datenpunkte, die immer durch den Raum geschwirrt sind. Es waren irgendwie über 15.000 verschiedene Texte, die dann da berücksichtigt wurden. Da waren sehr viele unterschiedliche Informationen. Manches war auch nicht so ganz klar. Also da gehen die nochmal ran. Das heißt, die ganze Arbeit, die man sich damit getan hat, Datenpunkte zu mappen, Datenpunkte zu verstehen, das wird alles über den Haufen geworfen. Vielleicht, ja, vielleicht. Man hört jetzt immer, dass der Fokus auf quantitativen Datenpunkten liegen wird. Wenn ich es einschätzen würde, würde ich vermuten, dass, wenn die EFRAG da nochmal beteiligt dran ist, dass sie durch ihre Datenpunkteliste durchgeht und priorisiert und sagt, okay, von diesen 1100 Datenpunkten sind irgendwie die folgenden 300 quantitativen wirklich wichtig, die können gemacht werden, die anderen werden halt alle als freiwillig dann entsprechend markiert.
Der ganze Inhalt dazu ist aber noch überhaupt nicht bekannt, ist nur angekündigt, das, was kommen soll, das ist dann der nächste Schritt, der dann irgendwann möglicherweise ausgearbeitet werden soll. So, dann hatten wir immer die schönen sektorspezifischen Standards, die angekündigt wurden in großer Anzahl und dass die ja für gewisse Branchen eben kommen sollen, die werden jetzt entfallen. Also die sollen nicht mehr kommen, es wird zukünftig keine gesonderten Standards für spezifische Branchen geben und auch dadurch wird natürlich der Umfang, der zu berichten ist, deutlich runtergefahren. Dann war auch nochmal geplant, die LSME und VSME als KMU-Standards mehr zu etablieren als für die börsennotierten KMU als Pflicht. Das wird dann verpflichtend entfallen. Wie gesagt, es wird diese freiwillige Berichterstattung für Unternehmen in der Wertschöpfungskette geben, die vermutlich Richtung VSME abzielen werden. Aber die unteren Kategorien, insbesondere die LSME, sollen nicht mehr geschaffen werden.
Ja. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil und zwar zur Prüfung.
Ja.
Bisher war ja immer die Idee, man beginnt mit der begrenzten Prüfungssicherheit. Da gibt es immer noch die Überlegung, welcher Standard jetzt wirklich relevant ist, aber das schieben wir jetzt mal beiseite. Man beginnt mit der begrenzten Prüfungssicherheit und entwickelt sich dann über einen Zeitablauf, ich glaube, es war mal 2028 oder 2029 geplant, hin zur hinreichenden Prüfungssicherheit. Da haben wir uns ja alle Gedanken gemacht, wie kann das überhaupt funktionieren?
Ja? Ich erinnere mich an eine schöne Folge, wo ich sehr ausführlich erläutern durfte, was die hinreichende
Sicherheit ist. Auch das machen wir mal in die Shownotes rein. War eine große, gute Folge. Ich habe viel Feedback dazu bekommen, Tobi.
Sehr gut.
Ja, also vor allem zu meiner Rolle. Also hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Genau. Und es soll jetzt aber ganz klar einfach bei dieser begrenzten Prüfungssicherheit bleiben, für die prüfungspflichtig sind. Das ist tatsächlich spannend und auch sehr begrüßenswert, jetzt mal aus einer Prüfungssicht, weil diese hinreichende Prüfungssicherheit schon echt sportlich geworden wäre. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, selbst wenn diese Änderung jetzt kommt, ob das dauerhaft so sein wird, weil man muss sich das ja mal im praktischen Fall vorstellen, da ist ja ein Prüfungsvermerk dann drin, also ein spezieller Vermerk für die Prüfungsnachhaltigkeitsbericht. Der hat eine andere Assurance, also eine andere Prüfungssicherheit als der normale, die Finanzberichterstattung, dass man das dauerhaft so nebeneinander laufen lassen will, auch immer mit dem Grundgedanken, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung ja grundsätzlich dafür gedacht war, gleichwertig dazustehen. Finde ich dann schwierig. Also ich würde sagen, da ist wirklich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Bin mal gespannt. Aber Stand jetzt soll es auf eine begrenzte Prüfungssicherheit rauslaufen.
Ja. Ich meine, man muss sich auch immer überlegen, wir reden über die Erwartungslücke bei der hinreichenden Sicherheit. Wie soll denn der Otto Normalverbraucher verstehen, wie es da jetzt noch zwei Sicherheitslevel irgendwie innerhalb eines Bestätigungsvermerks sozusagen gibt und eines Berichtswerks am Ende und Teile des Lageberichts eben. Ja, wir werden sehen. Jetzt ist es erstmal so, wahrscheinlich begrüßenswert, auch aus Prüfersicht. Aber wie du sagst, ob es auf Dauer dann so bleibt, mal gucken, was die Zukunft bringt.
Ja.
Genau.
Ganz Ergänzung?
Ja.
Deswegen, ich glaube, sag du, das.
Ja, ich wollte noch auf die Assurance Guidelines eingehen.
Ja, genau. Wichtiger Punkt.
Also wir haben ja immer darauf gewartet und haben in der Podcast-Folge damals zur Prüfung auch gesagt, es muss eben noch ein Prüfungsstandard entwickelt werden von der Kommission, beziehungsweise dann endorsed werden und festgelegt werden. Da ist es jetzt so vorgesehen, dass es eine sogenannte Assurance Guideline bis in das Jahr 2026 geben soll, die dann eben ja konkrete Schritte vorgibt, wie der Prüfer eben vorzugehen hat, um diese Reasonable Assurance, also die begrenzte Sicherheit, zu erreichen. Und damit ist erstmal der Prüfungsstandard in dem Sinne ja aufgehoben oder wird nicht mehr weiterverfolgt.
Ja. So, also zusammenfassend, was die CSRD betrifft. Viel Vereinfachung, soll nochmal alles überarbeitet werden. Ist alles unsicher. Es bleibt abzuwarten, was jetzt kommen wird. Gut zusammengefasst?
Sehr gut zusammengefasst.
Tobi, du musst ja nachher die Minute machen. Kannst du dich schon mal drauf freuen.
Ich fasse es genauso zusammen, wie du es jetzt gesagt hast.
Dann gehen wir noch ganz kurz auf die Taxonomie ein, oder?
Ja, genau. Genau. Die Taxonomie.
Die ist Perle so, unter der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Das stimmt, aber die ist jetzt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, die haben sie ganz aufgegeben gefühlt.
Ja.
Also da haben sie jetzt eben auch die 1000 Beschäftigtengrenze eingezogen. Aber es kommt noch dazu, dass du diese 450 Millionen Euro Umsatzerlöse erzielt haben musst. Sonst musst du die Taxonomieverordnung nicht anwenden. Mhm. Also da werden nochmal deutlich mehr Unternehmen aus dem Anwendungskreis rausfallen, als es eh schon bei der CSRD der Fall ist. Oder bei der ESS, so ja. Muss man sagen.
Also da wird es wirklich nur noch sehr, sehr wenige geben. Das sind wirklich die absoluten Ausnahmen dann.
Ja, genau. Und man muss da natürlich dazu sagen, ich kann es freiwillig anwenden, logischerweise, kann freiwillig darüber berichten, auch wenn ich diese 450 Millionen Euro Umsatz nicht erreicht habe. Genau. Und dann haben sie noch, was es bisher nicht gab und was vielleicht auch ganz begrüßenswert ist, eine gewisse Wesentlichkeitsschwelle eingereicht für die KPIs. Das heißt, ich muss mir nicht mehr jede Wirtschaftstätigkeit in jeder Kennzahl anschauen, sondern ich kann mir immer anschauen, trägt es mehr als 10% zu meiner relevanten Kennzahl bei, dann muss ich es betrachten. Ansonsten kann ich es sozusagen unter der Wesentlichkeit wegfallen lassen und muss es nicht weiter analysieren. Was natürlich auch so ein bisschen Zirkelschluss ist, weil ich muss ja erstmal analysieren, was habe ich und wie viel trägt es eigentlich zu meiner KPI bei.
Guter Punkt.
Und dann am Ende sagen zu können, ich muss es nicht weiter analysieren.
Ja.
Aber gut.
Also die Taxonomieverordnung aus der Praxis war also immer gefühlt ein bisschen verhasst bei den Unternehmen. Es war zwar strukturierter, aber es war eine unglaubliche Detailarbeit, weil diese Beschreibungen dieser Wirtschaftstätigkeiten wirklich sehr detailliert waren und auch quasi die Do Not Significant Harm Kriterien waren auch nochmal wirklich sehr schwierig und nochmal, da musste man wirklich sehr tief reingehen und es war wirklich, ja, sehr umfangreich dann. Am Anfang wirkt es leicht und das wurde dann immer komplexer. Ich glaube, da ist schon gut, dass es da eine Vereinfachung gibt. Man hätte es wahrscheinlich auch anders lösen können. Nichtsdestotrotz, diese KPI-Einführung mit oder diese Wesentlichkeitsgrenze für den KPI finde ich total begrüßenswert, macht total Sinn, weil ich glaube, viele mittelständische Unternehmen wären tatsächlich nach der Fähigkeit dann auch ausgestiegen. Ja. Die hätten gar nicht mehr weiter geprüft, weil es war nach, also was ich gesehen habe, waren auch viele Nachkommastellen im Prozentsatz, weil es mal eine Investition war in ja was oder so.
Genau. Und wie du sagst, diese Do No Significant Harm-Regelung, die Kriterien, die da genannt werden in der Taxonomieverordnung, sollen auch nochmal vereinfacht werden. Auch da wird man sehen, was dann kommt. Das sind zukünftige Schritte.
Super.
Genau, auf die CSDDD und so weiter werden wir jetzt gar nicht so weit eingehen. Ich denke, die Taxonomieverordnung und die ESRS sind die zwei Themen, die uns jetzt auch in den letzten Folgen oder beschäftigt hatten.
Genau. Die CSDDD hatte eh noch viel mehr Zeit.
So ist es.
Die beginnt ja erst im Jahr 2026 mit der Ende der Umsetzungsfrist und dann beginnt es ab 2027, aber das nur für die ganz großen Unternehmen, 5000 Mitarbeiter und größer 1,5 Milliarden. Ich glaube, da gibt es dann nicht mehr viele tatsächlich, die jetzt unsere Podcast-Hörer sind und sich damit noch beschäftigen wollen. Wir warten mal ab, was da jetzt rauskommt, auch aus dem Omnibus-Paket, was die CSDDD anbetrifft. Und dann können wir es uns immer noch mal näher anschauen und gerne mit euch besprechen.
So machen wir das.
So, Tobi.
So.
Jetzt haben wir den Omnibus abgeschlossen. Ich hoffe, du hast keine Kopfschmerzen.
Alle aussteigen oder wie ist das? Und Endstation?
Okay, Tobi, dann würde ich jetzt sagen, gönne ich dir die letzte Minute. Viel Spaß.
Super. Ja, die EU-Kommission, die Europäische Kommission, hat am 26. Februar die Bombe des Omnibus-Paketes platzen lassen und hat im Wesentlichen Erleichterungen für Unternehmen veröffentlicht, die geplant sind. Das betrifft insbesondere bei der Anwendung der ESRS, dass nur noch Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten darunter fallen. Dazu gibt es noch die Grenze von 50 Millionen Umsatz und 25 Millionen Bilanzsumme. Der erste Anwendungszeitpunkt wurde auf das Geschäftsjahr 2027 zurückgesetzt. Und genau, es gibt auch inhaltliche Erleichterungen. Einerseits in Bezug auf die Wertschöpfungskette, dass die zu berichtenden Unternehmen nur noch einen kleineren Umfang als Standard einhalten müssen, um zu berichten. Und die Prüfung wurde außerdem nicht mehr auf die hinreichende Sicherheit in Zukunft gesetzt, sondern es soll eben bei der begrenzten Sicherheit bleiben. Hinsichtlich der EU-Taxonomie haben wir noch eine größere Erleichterung. Es sind auch hier der Anwendungskreis angepasst auf 1000 Beschäftigte, zusätzlich 450 Millionen Euro Umsatz. Und auch hier sollen inhaltliche Erleichterungen kommen und die Definitionen in der Verordnung sollen vereinfacht werden für die Unternehmen.
Super.
Sehr schön.
Und? Wie fühlt es sich an?
Ja, schauen wir mal. Es ist weiterhin spannend. Es ist irgendwie alles irrsinnig, diese Entwicklung. Hätte wahrscheinlich vor ein paar Monaten auch keiner gedacht, dass wir jetzt an dem Punkt irgendwie gelandet sind. Und ich glaube, es bleibt manchmal auch nicht viel mehr, als ein bisschen zuzugucken vom Spielfeldrand. Was, ich meine, für die Unternehmen und WPs ist es eine schwierige Situation. Wir werden sehen, wo sich's hin entwickelt. Ja.
Warten und staunen.
So ist es.
Super, Tobias. Viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.